Wenn ich meine grobe Kopfsteinpflaster, dann meine ich wirklich grobes Kopfsteinpflaster.
Ich bin da total blauäugig reingegangen in das erste Paris-Roubaix, was ich 2011 in meinem ersten Profijahr auch noch gefahren bin.
Jetzt geht es ja bei Kinderrädern vor allem um Sicherheit. Da geht ihr ziemlich neue Wege.
Ich habe nur viel zu wenig Zeit für Fahrradfahren im Allgemeinen.
Ihr habt eine Fahrradmarke, die nennt sich Lion.
Geil, das wird ein deutsches Sprintprojekt, da geben wir richtig Gas.
Also dieses Händchen, was der Lefebvre hatte, war ja auch unfassbar gut.
Wenn du dieses blaue Trikot von Quickstep anhattest, dann bist du an der Startlinie gestanden und wusstest, okay, wir sind heute die Chefs.
Du kriegst da zwei Gänge extra dadurch, weil an dich geglaubt wird. Tonis klare Ansage, nobody drops the speed.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Ein neuer Freitag, eine neue Folge Bikers Paradise. Herzlich willkommen zu Folge 142. Wie ihr es an den Hintergrundgeräuschen wahrscheinlich vernehmen könnt, wir stehen auf einer Fahrradmesse.
Auf einer der schönsten sogar, nämlich der Velo Berlin.
Es ist wieder soweit und wer uns regelmäßig hört und uns schon seit 3 Jahren verfolgt, weiß, auf der Velo Berlin feiern wir ja immer unser Dreijähriges.
Nicht immer.
Nur heute.
Aber diesmal.
Und also wir feiern quasi immer Geburtstag hier.
Wir feiern immer, das ist schon irgendwie cool, oder?
Mega, ja. Ich meine, die machen extra Festival nur für uns.
Die machen, genau. Und da sind wir jetzt. Wir haben hier schon ganz viele Menschen getroffen. Natürlich auch Menschen, die unseren Podcast hören, also euch. Und das finden wir immer total schön.
Wir haben dieses Mal extrem viele Aufkleber mitgebracht und auch ein kleines Belohnungssystem ausgearbeitet. Denn
Ein Belohnungssystem, sagt er.
Die Leute, die uns schon folgen oder die Leute, die uns neu folgen, bekommen etwas geschenkt.
Wollen wir schon verraten, was?
Müssen wir.
Ja, haben wir doch. Weil die Firma Tiptop, ein richtig eingesessener Hersteller von Fahrradflickzeug, der hat gesagt, ey, ihr feiert Geburtstag, da müssen wir euch unterstützen. Und hat einfach mal sehr viele Sets von dem berühmten Fahrradflickzeug-Kit uns zur Verfügung gestellt.
Außerdem besonders bei dieser Ausgabe der Velo ist, wir haben unseren ersten Live-Podcast aufgenommen. Also wir standen auf der Bühne, haben Toni Martin und Marcel Kittel interviewt. Am Samstag eine halbe Stunde und am Sonntag noch einmal eine halbe Stunde. Und das war absolut großartig. Den zweiten Teil hören wir uns gleich an, aber vorher können wir uns ja noch mal ganz kurz über Toni Martin und Marcel Kittel unterhalten. Die sind ja beide hier, weil sie nach ihrer Profikarriere eine Kinderfahrradfirma gegründet haben.
Fahrräder für Kinder, aber die haben von vornherein gesagt, sie möchten es nicht für die ganz Kleinen machen, sondern für, ja, wie sagt man dazu, Kinder...
Die zur Schule gehen?
Kinder mittleren Alters irgendwie. Und wir waren vorhin bei dem Stand und es macht schon einen sehr guten Eindruck und man merkt so den Profi-Hintergrund. Die überlassen nichts dem Zufall so wirklich, oder?
Die neue Firma heißt Lion Bikes. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, wer jetzt die Namen Toni Martin und Marcel Kittel noch nicht so auf dem Schirm hat, hat in den letzten vielleicht 20 Jahren eigentlich gar nicht so richtig Radsport geguckt. Aber solche Leute soll es ja auch geben. Wir können ja mal ganz kurz zusammenfassen, was die alles gewonnen haben. Also es ist wirklich... zwei richtige Großkaliber des internationalen Radsports. Toni Martin, 4-mal Weltmeister im Einzelzeitfahren, 3-mal Weltmeister im Teamzeitfahren, hat zum Beispiel die Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen, das gelbe Trikot bei der Tour de France getragen und noch viele, viele, viele andere Erfolge gefeiert. Dann Marcel Kittel, auch unfassbar viel erreicht. 14 Etappen bei der Tour de France gewonnen, war Träger des grünen Trikots, Träger des gelben Trikots. Nach 4 Giro-Etappen und dem Tragen des Maglia Rosa wird er in Italien immer noch Il Bello Marcello genannt, also der schöne Marcel. Und es war absolut eine Freude, mit den beiden hier auf der Bühne zu quatschen. Und wir hören jetzt rein in den Talk Nummer 2, den wir am Sonntag um 11 Uhr auf der Bühne aufgezeichnet haben.
Unser Gast im Paradise.
Wir sagen herzlich willkommen, Toni Martin und Marcel Kittel. Schön, dass ihr wieder da seid.
Dankeschön. Hallo.
Danke.
Ja, gestern haben wir schon über eure Fahrräder gesprochen, über eure Karrieren und das Leben nach der Karriere. Das Ganze führen wir jetzt fort. Es ist quasi der zweite Teil unseres Gesprächs und wir fangen erstmal an mit euren Fahrrädern, die ihr auch mitgebracht habt.
Ihr habt eine Fahrradmarke, die nennt sich Lion. Erzählt mal kurz darüber, weil das ist ja jetzt auf dieser Messe das erste Mal das Fahrrad live vorgestellt, oder?
Ja, hallo erstmal. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, so, genau genommen ist es das zweite Mal, dass wir die Fahrräder, jetzt die Serienfahrräder tatsächlich live zeigen, im fahrbereiten Zustand, also so wie sie jetzt auch bei den Händlern sind. Wir waren vor einigen Wochen bei der Cycling World in Düsseldorf. Es ist aber tatsächlich so, dass wir das erste Mal jetzt hier auch unsere Räder an Kinder rausgeben, dass sie einfach mit unseren Rädern auf den Track können und die wirklich mal testen können. Und natürlich geht uns da absolut das Herz auf, jetzt wirklich auch nicht nur unsere eigenen Kinder auf den Bikes zu sehen, sondern wirklich auch Kinder, die einfach random kommen und Spaß und Freude an unseren Fahrrädern haben. Natürlich erstmal das Design sehr cool finden, aber dann auch von der Strecke wiederkommen und dann wirklich nochmal ein größeres Lachen im Gesicht haben und ja, die Räder einfach mega geil finden.
Jetzt geht es ja bei Kinderrädern vor allem um Sicherheit. Sicherheit auf dem Rad bedeutet Sichtbarkeit. Da geht ihr ziemlich neue Wege. Erzählt mal.
Genau, wir kommen vom anderen Punkt. Wir sagen, Sichtbarkeit bedeutet Sicherheit. Also wir generieren quasi Verkehrssicherheit durch Sichtbarkeit. Marcel und ich, wir waren viele Jahre lang Radsportprofi und sind kumuliert irgendwo um die Millionen Trainingskilometer auch im Straßenverkehr gefahren, haben da natürlich auch sehr, sehr viele bremsliche Situationen miterleben müssen und einfach haben einfach auf diesem Weg auch mitbekommen, dass einfach Sichtbarkeit den Unterschied machen kann und die Sichtbarkeit einfach auch präventiv viele Unfälle vermeiden kann. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Kinder machen natürlich noch mal mehr Fehler im Straßenverkehr, weil sie nicht die Erfahrung haben als jetzt wir Erwachsene. Diese Kinder brauchen einfach noch mal einen besonderen Schutz im Straßenverkehr. Und das Thema Sichtbarkeit ist uns einfach bis jetzt einfach komplett von der Industrie einfach sehr, sehr stiefmütterlich behandelt worden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt wirklich ein Konzept entwerfen, wo die Kinder nochmal mehr Support im Straßenverkehr kriegen, unter anderem nochmal sichtbarer werden. Aber wir haben auch uns Thematiken wie der Ergonomie angenommen, dass die Kinder zum Beispiel auch nochmal besser auf dem Rad sitzen und natürlich auch mit der besseren Ergonomie auch nochmal mehr, ja, ein besseres Handling bekommen und auch nochmal sicherer im Straßenverkehr unterwegs sind.
Euer Lichtkonzept ist ja wirklich fantastisch. Ihr habt einen integrierten Akku, der dann eben das Licht betreibt. Und gerade der Hingucker ist das Rücklicht. Da muss ja auch ein kinetischer Sensor mit da drin sein, weil wenn sich das Fahrrad bewegt, geht das an und dann fängt es an zu blinken. Und das ist doch wahrscheinlich so ein unique selling point für alle Kids, die das sehen. Die finden das doch richtig geil.
Ja, also erstmal hat es einen funktionellen Hintergrund. Wir haben gesagt, so ein Knopf natürlich, der muss erstmal angemacht werden. Das werden viele Kinder auch gerne vergessen, beziehungsweise noch öfters würden sie es vergessen, genauso wie wahrscheinlich die Erwachsenen, das Licht auch wieder auszumachen. Ja, du stellst das Fahrrad hin, gehst zum Kumpel oder gehst in die Schule, gehst auf den Sportplatz. Ja, vergisst natürlich das Licht auszumachen. Das ist wie zu Hause, wo der Lichtschalter dauernd oder das Licht dauernd brennt, weil die Kinder machen irgendwie scheinbar Hand. Ja, das ist bei mir genauso zu Hause, bei dir auch. Ja, deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen das wirklich automatisieren und die Prozesse sehr, sehr einfach machen. Und deswegen haben wir einen Bewegungssensor in dieses Licht eingebaut. Das heißt, ab da, wo das Rad eine gewisse Bewegung, eine gewisse Beschleunigung erfährt, geht das Licht automatisch an. Das Kind ist verkehrssicher im Verkehr unterwegs. Und ab da, wo das Rad eine Minute und länger steht, fährt sich das Rücklicht ja automatisch wieder runter und geht aus. Und so sind wir natürlich auch sehr, sehr batterieschonend unterwegs, weil wir wollen natürlich auch, wenn das Kind dann wieder von der Schule oder vom Sportplatz nach Hause fährt, wollen wir ja, dass es genauso abgesichert ist und nicht, dass irgendwo die Batterie da leer gesaugt ist und dann, ja, wenn das Kind dann vielleicht in der Dunkelheit oder bei schlechten Sichtbedingungen unterwegs ist, dass dann unser Licht einfach nicht mehr funktioniert. Deswegen haben wir das vollautomatisiert und wer das auch selber mal gerne sehen will, sieht sehr, sehr cool aus, kommt vorbei oder bringt eure Kids vorbei. Wir sind in der Kids-Area oder der Familien-Area hinten und da können auch unsere Räder Probe gefahren werden.
Also das Lichtkonzept, muss man sagen, ist wirklich beeindruckend, das macht Spaß. So eine Messe ist ja auch immer der Realitätscheck. Habt ihr zum Beispiel schon Feedback bekommen, wo ihr sagt, boah ja, das können wir auch in der nächsten Modellreihe aufnehmen, weil das ist ja auch immer so ein Impulsgeber, so eine Messe. Gab es da schon gutes Feedback in der Richtung?
Also ich wollte vorab noch eine Sache sagen, das ist ja, das klingt jetzt alles sehr technisch und das ist unsere Vision auf Linebikes im Allgemeinen, aber für uns war natürlich auch der Antrieb, ein geiles Fahrrad zu bauen. So. Also es muss ja einfach auch geil sein. Die Kinder müssen das ja auch geil finden. Für Kinder ist ja das Fahrrad das allererste riesengroße Geschenk, was sie bekommen. Klar, wenn sie so jetzt wie unsere Kids so ab 7, 8 Jahren für die Linebikes, also ab 24 Zoll, wenn sie so alt sind, haben sie schon mal ein Fahrrad bekommen, aber es muss ja, also die müssen ja Bock drauf haben, so, dass die Kinder auch mal wirklich wieder mit dem Fahrrad zur Schule fahren wollen und dass wir als Mamas und Papas das einfach auch mit einem ruhigeren Gewissen vielleicht auch machen an der einen oder anderen Stelle. Deswegen so dieser Punkt Licht, da bündelt sich alles bei uns, da kommt das alles zusammen, so Emotion, Sicherheit, Innovation auch, und das war auch ein ganz treibender Punkt, weil ja, es muss Spaß machen am Ende, so war es auch bei uns als Profis, wenn du dich nicht quälen willst, so weil es Spaß macht so am Ende, dann machst du es nicht, und am Ende ist es auch mit dem Schulweg vielleicht so, und das Feedback ist eigentlich auch genau in diese Richtung gegangen, also es war bisher wirklich ein tolles Feedback, sehr dankbar dafür, und ich glaube, dass da jetzt bisher wenig kritische Punkte kamen. Wir haben auch immer gefragt an die Kids, an die Eltern, wie findet ihr es und was findet ihr nicht so cool? Also wenn ihr nachher mal vorbeikommt, gerne die positiven und aber auch die konstruktiven Sachen da lassen. Das ist wichtig für uns. Wichtiger Gradmesser.
Hier auf der Messe wird ja auch das große Radrennen Paris-Roubaix gezeigt. Paris-Roubaix ist ja irgendwo auch immer so ein Innovationstreiber im Radsport. Da wurden viele Sachen mal vorgestellt. Welche Innovationen habt ihr abseits des Lichts, des kinetischen Sensors bei euch noch in dieses Fahrrad integriert? Ich habe gehört, dass der Rahmen auch Carbon ist. Stimmt das? Der Lack ist reflektierend, hat man auch nicht immer. Erzählt mal.
Ja, also wir haben eigentlich erstmal Carbon zerschreddert. also unser Rahmen ist ein, jetzt kann ich es wieder richtig technisch machen. Also unser Rahmen ist eigentlich eine Art Plattform, so muss man es sehen. Warum ist das so? Weil wir für unseren Rahmen eine Technologie verwenden, wo der Rahmen im Spritzgussverfahren hergestellt wird. Also es ist ein Kunststoff, um es konkret zu machen, ein aus recycelten Carbonfaser verstärkten Polyamid hergestellter Kunststoffrahmen, und der wird eben in Süddeutschland von unserem Partner Weber Fibertech produziert und ist also made in Germany, echt Hightech, fällt aus einem Werkzeug, was 8 Tonnen schwer ist, nach 100 Sekunden Herstellzeit, und wird dann abgekühlt, dort lackiert, 100, also eine Stunde weiter, 100 Kilometer weiter, auch noch in Deutschland bei einem Zulieferer, und da sind wir besonders stolz drauf, weil das war wirklich ein großer, schmerzhafter Weg, auf diese Art und Weise einen Fahrradrahmen herzustellen, dann noch in Deutschland. Und am Ende entsteht dort eine Plattform, aus der wir unsere drei Modelle bauen, wo wir das Licht geil integrieren können, weil das ist mit Aluminium so nicht möglich oder nur mit ganz viel Handarbeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Weg auch für uns, wo wir auf dieser Plattform perspektivisch auch ein Hinterrad angetriebenes E-Bike auch noch bauen könnten. Ja? Und da findet sich für uns auch die zukünftige Roadmap sozusagen, dort eben noch weiter zu schauen, was geht noch und was können wir noch verbessern.
Wir haben ja gestern schon über Paris-Roubaix gesprochen, ihr seid selber mitgefahren und ihr meintet, wenn man dieses Kopfsteinpflaster bei diesem Profirennen nicht gefahren ist, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, was das für ein Rennen ist. Und wenn man mal sich die Bilder von dem Kopfsteinpflaster angeguckt hat, das sieht auch komplett anders aus als Kopfsteinpflaster hier in Deutschland. Erklärt mal, wie ist das, da drüber zu fahren? Und das ist ja nicht irgendwie mit 25 km/h, teilweise mit 50 oder sogar schneller. Auf der Bahn gibt es ja das Sprichwort, Geschwindigkeit ist Sicherheit. Ist das bei Paris-Roubaix auch so?
Ja, definitiv. Also ich hatte immer den Eindruck, dass je schneller man übers Pavé fährt, ist erstmal förderlich, überhaupt im Rennen da schneller drüber zu fahren. Aber man hat auch eher das Gefühl, dass man ein Stück weit über das Pavé schwebt. Und das machen eigentlich auch die Experten von den, ich sag mal so, Fahrern aus, die das vielleicht nicht so mögen, gerade die leichteren Fahrer, weil die hobbeln wirklich von Stein zu Stein, und die etwas schwereren Fahrer, die das natürlich auch können, auch technisch können, die, ja, schweben ist vielleicht ein sehr, sehr hohes Wort, aber die schaffen es einfach sehr, sehr smooth auch über das sehr, sehr grobe Kopfsteinpflaster zu fahren. Und wenn ich meine grobe Kopfsteinpflaster, dann meine ich wirklich grobes Kopfsteinpflaster. Also wir stellen uns da irgendwo die Altstadt vor, ja, wo wir so dieses Flanier-Kopfsteinpflaster herkennen, und selbst das huppelt ja schon, aber dort, das sind wirklich Pflastersteine, und dann hast du da wieder 5 cm irgendwie eine Lücke dazwischen, und die stehen auch nicht gerade zueinander ausgerichtet, sondern da fahren ja jeden Tag x Trecker lang, das sind ja eigentlich Wirtschaftswege, so kann man es mal sagen, ja, und die sind extrem ausgefahren, extrem ausgewaschen, und das ist jetzt auch nicht so, dass da alle 3 Jahre da irgendwie der Bautrupp drüber geht und die wieder schön macht. Also das ist schon wirklich eigentlich kein Terrain, wo man eigentlich mit dem Fahrrad drüber fahren will, aber an diesem einen speziellen Tag ist es einfach Gaudi und macht Spaß, und
macht Spaß,
ja, vor allem, wenn es vielleicht auch nicht unbedingt das eigene Material ist, was man da drüber prügelt, weil wenn ich x-tausend Euro für mein geliebtes Rennrad ausgegeben habe, dann würde ich es, glaube ich, nicht drüber prügeln. Aber natürlich hat man als Profi natürlich schöne Teammaschinen, sogar spezielle extra für diesen Tag. Und da kann man natürlich recht gewissenlos einfach drauf losprügeln und das macht dann schon wirklich Spaß.
Ich habe noch einen, für die es interessiert, einen Dokumentationstipp, Sunday in Hell, könnt ihr mal auf YouTube suchen, da gibt es, also 70ern oder 80ern sogar schon, aber da gibt es erste Slow-Mo-Aufnahmen von der damaligen Edition aus Paris-Roubaix, wie die da über das, also mit den Fahrrädern von früher, wie die da über das Pavé prügeln, das ist schon echt krass, also...
Bei deiner ersten Ausgabe, Marcel, als du Paris-Roubaix gefahren bist, das ist ja schon etliche Jahre her, wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich habe irgendwann mal gehört, man soll sich die Hände auch vorher mehrere Tage lang eincremen, dass sie besonders feucht sind, dass sie halt so eine Schutzschicht bilden.
Ab 30 Jahren ist das sowieso immer eine gute Idee, würde ich sagen, egal ob mit oder ohne Roubaix. Ich bin da total blauäugig reingegangen in das erste Paris-Roubaix, was ich 2011 in meinem ersten Profijahr auch noch gefahren bin. Ich dachte so, geil, Roubaix, Pflaster, irgendwie duschen im Velodrom und das wird schon, ich komme da schon hin, aber ja, es sind halt 260 Kilometer, bis du da in der Dusche stehst. Und bei mir hat der Kampf davor schon angefangen. Man fährt ja immer so eine Trainingstour auch über die Abschnitte, um da mal ein bisschen so sich einzugrooven, so was erwartet mich da so ein paar Tage vor dem Rennen selber und das haben wir auch gemacht in 2011 und ich dachte, ja, das mache ich jetzt einfach so zwei Stündchen Training und danach komme ich in den Bus und meine Hände überall blasen von diesen Vibrationen und so und das fand ich total krank, weil ich hatte schon kaputte Hände, bevor das Rennen überhaupt losgegangen ist und dann haben meine Teamkollegen gesagt, ja, du musst das abtapen und du musst Handschuhe anziehen und von Eincreme hat eigentlich keiner gesprochen, außer Sitzcreme. Aber vielleicht ist das jetzt anders geworden.
Das habe ich von Rick Zabel mal gehört.
Ja, guck, siehst du, hat jeder seinen eigenen Weg auch so und weiß, was er nötig hat und wie muss den Lenker festhalten, nicht so fest, sondern natürlich auch das Fahrer ein bisschen seinen Weg suchen lassen. Und ja, das war mir eine große Lehre. Und das Rennen selber war, also bis zur Dusche habe ich es nicht mal mehr geschafft. Mein erstes Roubaix haben sie nach mir die Tür zugemacht vom Velodrom und ich war DNF, aber ich bin immerhin angekommen, ja.
Jetzt ist ja eure Profikarriere beendet. Gestern haben wir schon gehört, dass ihr sehr gerne die Profirennen auch im Fernsehen verfolgt. Aber jetzt gibt es ja auch Hobbyrennen. Das sind dann anstatt 260 Kilometer nur 150 oder ähnlich. Würde euch das auch mal reizen, da mitzufahren?
Also bei Paris-Roubaix. Jetzt so nach der Karriere nochmal mitfahren als Hobby.
Also ich kann da sagen, entschieden nein. Also ich glaube, wenn man einmal so das Top gesehen hat, ja, dann möchte man sich nicht unbedingt nach unten orientieren, jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, es ist ja so, nein, ich werde oft gefragt, ob ich mal wieder Lust hätte, auch ein Amateurrennen zu fahren, aber es ist ja wirklich so, am Ende kannst du ja nur verlieren. Wenn du so ein Radrennen gewinnst gegen Amateure, ja, dann bist du eben der Ex-Profi, der gewinnen muss. Und wenn nicht jemand abhängt, dann wird er das wahrscheinlich noch jahrelang vorgehalten. Insofern halte ich mich da strikt fern. Aber was ich schon mal gemacht habe, direkt ein Jahr oder ein halbes Jahr nach meinem Karriereende, dass ich zum Beispiel mal Trondheim-Oslo gefahren bin. Das ist so ein recht großes, also Rennen ist es nicht unbedingt, es ist eher eine Amateurveranstaltung. Das sind 560 Kilometer, einmal quer durch Norwegen oder ein Stück weit durch Norwegen. Und das war schon mal so auch wieder eine neue Challenge für mich, weil diese Distanz bin ich auch selbst als Profi natürlich nicht gefahren. Da war so das Maximum mal vielleicht mal 300 Kilometer, die man gefahren ist. Aber dann wirklich von morgens um 4 bis, ich weiß gar nicht, abends Mitternacht fast, dann in die Dunkelheit reinfahren und das dann eben in der wunderschönen norwegischen Landschaft. Das war schon eine tolle Erfahrung, auch mit einem tollen Team. Sowas mache ich immer wieder mal gerne oder würde ich auch wieder mal zukünftig gerne machen. Aber jetzt wirklich mit dem Messer am Hals dann mich mit 150 anderen Bekloppten, ich war ja auch einer von denen, oder 10.000, ja. Nee, das habe ich 14 Jahre lang gemacht, da konnte ich ganz gut mit abschließen.
Abgesehen von den großen Erfolgen in eurer Karriere, was ist denn davon noch so hängen geblieben? Ist das vielleicht ein Mensch, der besonders ist, eine Gegend in der Welt oder eine Situation, die so im Hinterkopf irgendwie geblieben ist und ihr sagt so, ey, das war eigentlich mit der schönste Moment, außer jetzt hier gelbes Trikot tragen oder mal ganz oben stehen.
Oder mit uns auf der Bühne sitzen.
Ja, ich meine, ihr lacht jetzt, aber am Ende verdanken wir das hier nur, weil wir so eine erfolgreiche Karriere hatten und ich glaube, wir profitieren beide noch sehr von unserer erfolgreichen Zeit als Profis auch. Also das Erste, was ich mal mitnehme, ist Dankbarkeit für die Zeit, die wir erleben durften. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, wir haben natürlich tolle Situationen, ja, Wir haben tolle Momente feiern dürfen, ob es jetzt die Siege waren, aber auch die Niederlagen, die uns stärker gemacht haben. Ich glaube, wir werden immer mit dem lachenden Herzen irgendwo zurückgucken, das auf der einen Seite, aber natürlich jetzt auch zum Beispiel mit unserem aktuellen Business, jetzt mit Linebikes. Wir sind da jetzt mittlerweile auch 4 Jahre dran, auch mit vielen Höhen, aber vor allem auch vielen Tiefen, bis wir jetzt wirklich auch an den Serienstart gehen konnten. Und ich glaube, wir beide haben da extrem viel auch von dem Kampfgeist, den wir uns während unserer Karriere angeeignet haben, auch jetzt im Business danach auch profitieren können. Und das ist sicherlich eine Charakterstärke, die wir jetzt noch ein Leben lang mitnehmen werden.
Ihr seid beide im belgischen Team Quickstep zusammengefahren. Das Team ist ja eins der erfolgreichsten überhaupt. Wie war es da, unter Vertrag zu sein?
Ja, es war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Also Quickstep ist ja auch so bekannt unter dem Spitznamen Wolfpack. Und das zeichnet einfach dieses Team aus. Das ist einfach, ja, wie eine Art Rudel ist. Also einmal familiär, sehr freundschaftlich, aber auf der anderen Seite auch mit sehr viel Professionalität und auch Stärke und Zusammenhalt gekennzeichnet. Und wenn ich an die Zeit beim Wolfpack zurückdenke, dann ist es wirklich so, wenn du dieses blaue Trikot von Quickstep anhattest, dann bist du an der Startlinie gestanden und wusstest, okay, wir sind heute die Chefs und wir gewinnen heute. Ob jetzt ich das bin oder Marcel oder ein anderer Kapitän, aber wir hatten eigentlich fast in jedem Rennen wirklich mit eigentlich so die stärksten Männer gestellt und wir wollten an jedem Renntag um den Sieg mitfahren. Also das hat schon uns auch extrem geprägt und hat mir vor allem auch gezeigt, wie wichtig es ist, auch ein starkes Umfeld zu haben, eine starke Familie, eine starke Firma, wie auch immer. Aber wenn du ein starkes Umfeld hast, dann pusht dich das auch selber und macht dich auch selber stärker. Und das Gleiche gilt natürlich auch in die andere Richtung. Deswegen bin ich immer sehr, sehr daran interessiert, wenn ich mich mit Leuten umgebe, auch zu schauen, dass man gemeinsam was schafft, dass man gemeinsam sich auch gegenseitig stärkt und befruchtet. Und das war auf jeden Fall so ein Learning, den ich aus der Quickstep-Zeit mitgenommen habe.
Der ehemalige Teamchef Patrick Lefebvre ist ja eine starke Persönlichkeit. Wie seid ihr damals mit dem so klargekommen?
Ja, der war eigentlich so der, wie sagt man beim Wölfen, der Rudelsführer. Ja, das kann man schon sagen. Der weiße Wolf war das. oder ist es. Und eine sehr, sehr, sehr starke Autorität, vor dem man auch als Fahrer absolut Respekt hatte, muss man schon sagen. Also er war definitiv der Anführer und man wollte auch für ihn gewinnen. Und wenn es natürlich auch mal nicht so lief und Patrick war im Rennen dabei, ja, dann ist man dann schon mit so leicht gesenktem Kopf dann auch ins Hotel zurückgekommen, wo er dann gewartet hat. Also er war auf jeden Fall Autorität, Motivator, sicherlich auch irgendwo eine Art Chef, der einem auch mal ganz klar die Leviten gelesen hat, wenn es vielleicht mal nicht so lief. Aber ich denke, er hat das sehr gut gemacht, so diesen Kompromiss zwischen Freund und Chef. Und vor allem war er wirklich auch der Anführer und hat ganz klar die Route in der Saison vorgegeben. Und er ist sicherlich die Schlüsselperson, warum Quickstep so erfolgreich ist.
Er hat ja auch so ein unfassbar gutes Händchen für Fahrer gehabt, ne? Also er hat Leute geholt, die dann beim Wolfpack total groß geworden sind. Und im Umkehrschluss gab es auch einige Beispiele, die danach dann keine großen Erfolge mehr gefeiert haben. Fernando Gaviria fällt mir da zum Beispiel ein. Der hatte so 2 Jahre, wo der so richtig hochgehypt wurde als Sprinter. Und danach hat man nicht mehr so viel von ihm gesehen. Und andersrum, als dann zum Beispiel Mark Cavendish wieder zurückgekommen ist, hat er auf einmal seine 35. Tour-Etappe gewonnen, ne? Also dieses Händchen, was der Lefebvre hatte, war ja auch unfassbar gut. Wie ist der auf euch beide gekommen?
Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich im Nachfolgeteam vom Team T-Mobile damals quasi meine Karriere gestartet habe. War eine recht unschöne Zeit, möchte ich gar nicht jetzt tiefer drauf eingehen, aber es war eben diese Nach-Doping-Zeit-Ära, wo auch in Deutschland im professionellen Radsport jetzt nicht gerade die beste Atmosphäre geherrscht hatte. Dort war ich unter Vertrag und mein Vertrag ging im Prinzip länger als der Sponsorenvertrag vom Team war. Das heißt, ich hatte mich eigentlich noch darauf verlassen, quasi ins Jahr 2012 noch bei Team Highroad damals zu fahren oder Team Columbia. Wir haben ja mehrere Sponsoren dann oder Teamwechsel auch durchgemacht. Aber das Kernteam war immer dasselbe, aber wir hatten dann schlussendlich kein Geld mehr und ich musste mir dann kurz vor Saisonende dann quasi nach einem neuen Team mich umblicken. Und ich war zum Glück dieses Jahr recht erfolgreich unterwegs, habe dann unter anderem auch Paris-Nizza gewonnen und bin auch Weltmeister geworden und Patrick hat da immer, wie du es gerade schon gesagt hast, auch ein Gespür gehabt für erfolgreiche Fahrer und hat auch keinen Hehl draus gemacht, dass er mich unbedingt haben will und so sind wir uns da relativ schnell einig geworden. Also für mich war es natürlich auch ein Privileg unter doch einer einen der größten Teamchefs der Geschichte einfach zu fahren. Und ich hatte 5 wunderbare Jahre bei Quickstep und kann mich da nur wiederholen. Also ich bin da sehr, sehr dankbar auch für die Zeit.
Marcel, wie war es bei dir?
Bei mir war es eigentlich relativ ähnlich. Also vielleicht auch noch da die Qualität, glaube ich, von Quickstep im Allgemeinen und von Lefebvre sicherlich auch mit seinem Team um ihn herum, die alle ein wachsames Auge haben auf Rennfahrer, die noch nicht bei einer Mannschaft sind, die gut wären für die Mannschaft. Die Qualität liegt vor allem, glaube ich, daran, einerseits zu erkennen, wer ist Talent und die früh da zur Mannschaft zu holen, aber auch, und das war in meinem Fall so, Rennfahrern noch nicht eine Chance zu geben, aber die an die zu glauben, wenn andere das vielleicht schon nicht mehr tun. Und das war in meinem Fall eben so. Nach 2015, schwierigem Jahr, mich mit dem Team überworfen damals, kam Lefebvre zu mir und hat gesagt, Marcel, ich glaube nicht daran, dass du nicht mehr der beste Sprinter der Welt bist. Und dann, da war ich schon drin, also da war ich schon, hat er mich schon gehabt sozusagen. Weil das ist ja das, was du suchst auch, das Vertrauen in dich. Und das ist, glaube ich, auch die allergrößte Qualität vom Wolfpack, von der Mannschaft insgesamt, dem ganzen Staff, was dazugehört, die strahlen dieses Vertrauen aus und die geben dir dieses Vertrauen auch und du kriegst da so eine, weiß ich nicht, du kriegst da 2 Gänge extra dadurch, weil an dich geglaubt wird und das, so blöd wie das klingt, das ist eben im professionellen Radsport nicht selbstverständlich, weil ich habe es eben in anderen Teams auch mitgemacht, dass dieses Vertrauen nicht da ist, das ist eher so ein, ich bin der Chef und du machst und Erfolge werden eingekauft statt zusammen aufgebaut. Und das ist ein extremer Mentalitätsunterschied, der funktioniert für einige, aber bei weitem nicht für alle Sportler. Und das kann Quickstep und das kann sicherlich auch Lefebvre mit seinem ganzen Staff, was schon jahrelang dort arbeitet, sehr, sehr gut.
Ihr wart dann auch gemeinsam beim Team Katusha Alpecin. So, wir hatten Rick Zabel im Sommer hier, auch im Interview beim Podcast und er meinte, dass ihn das so ein bisschen wurmt, dass dieses Team irgendwie nicht so groß geworden ist, wie es hätte werden können. Da waren ja viele deutsche Fahrer unter Vertrag, die Stimmung war gut, es gab so diese Werbeclips und sowas, nach außen hin hat das alles so gewirkt und er meinte so, ihn wurmt es, dass das ja irgendwie nicht größer geworden ist, als es dann war. Sitzt bei euch da auch so ein Stachel drin, dass ihr so das Gefühl habt, ach Mensch, das war wirklich schade, weil das war irgendwie gut?
Also, ja. Um es kurz zu machen in der Antwort, also ich bin ja zu der Mannschaft auch gekommen, genau auch aus diesem Vertrauen, viele deutsche Partner, Canyon war ja damals dabei, Alpecin war dabei und eine tolle deutsche Gruppe auch, Toni war schon mit dort, Rick war dort, Nils Polet, Marco Mattes, um nur ein paar zu nennen und also auch aus meiner Perspektive raus für den Sprint dachte ich, geil, das wird ein deutsches Sprintprojekt, da machen wir jetzt dann so gehen wir richtig Gas und die Realität sah dann leider eben einfach anders aus. Genau aus diesem Grund, was ich vorher in Verbindung mit Quickstep sagte, dort wurden Erfolge eingekauft, statt sie zu kreieren zusammen. Und das ist halt, also da es ist Teamwork am Ende und alle an einem Strang ziehen. Und da rede ich nicht von den Sportlern, da rede ich vor allem auch von aus Managementbereich, dass das eben nicht kreiert wurde zusammen. Und das braucht Fingerspitzengefühl, das braucht Vertrauen, das braucht auch Geduld. Und Geduld war das, was die Mannschaft gar nicht mehr hatte, weil die natürlich enorm unter Druck stand auch. Wir müssen jetzt wieder zurück zu alter Größe finden und das halt für mich als Sportler überhaupt nicht funktioniert. Also ich kann gut mit Druck umgehen, aber mit der Erwartungshaltung zum Beispiel eine ganze Mannschaft zu retten, ja, das kann ich nicht leisten. Also weil ich kann nur sportlich versuchen, mich zu konzentrieren auf das, was relevant ist für mich und auch für die Mannschaft. Aber ich kann das Umfeld, was zum Beispiel auch ein Management schaffen muss, das kann ich nicht beeinflussen. Das ist auch nicht mein Job gewesen. Und das hat am Ende, glaube ich, auch dazu geführt, dass diese Mannschaft nicht mehr existiert. Und das ist sehr schade. Da verstehe ich Rick und da teile ich auch die Meinung mit ihm, ja.
Zu dieser Zeit seid ihr beide ja Weltmeister im Teamzeitfahren geworden. Marcel, du mochtest ja auch Zeitfahren und warst gut in der Disziplin. Aber wie war es mit Toni zusammenzufahren?
Im Mannschaftszeitfahren war das also schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Ich weiß, also das ist eine meiner allerschönsten Erinnerungen aus meiner Radprofikarriere und überhaupt Fahrradkarriere, der Weltmeistersieg in Katar damals in 2016. Mit Quickstep auch, das hat so der ganzen Saison, glaube ich, auch so das i-Tüpfelchen aufgesetzt. Wir waren da mega gefokust auf dieses Mannschaftszeitfahren mit dem Team und ich weiß noch, wie Toni da auch die Leitung übernommen hat und wir das spezifisch und ganz akribisch auch vorbereitet haben. Es war ja am Ende nur ein Kurs raus, 4 Kurven, dann waren wir am Ziel, aber auch da, wir haben quasi alles, was zu besprechen war, haben wir besprochen, die Wechsel im Detail durchgenommen, die Positionen in der Gruppe und vor allem auch Tonis klare Ansage, nobody drops the speed. So, wer langsamer wird, raus oder hinten draußen drin bleiben oder abfallen. Auf jeden Fall bremst mich nicht aus, so ungefähr. War eine ganz klare Ansage von dir und das fand ich so, das hat bei mir so, da habe ich stramm gestanden, da dachte ich so, fuck, okay, jetzt geht's ans Eingemachte und dann sind wir irgendwie mit einem, weiß ich nicht, 55er Schnitt oder so, da ins Ziel geknallt. Jedes Mal, wenn du in die Führung kamst, da habe ich mich echt nochmal dreimal angeschnallt und dachte, jetzt bloß die Zähne zusammenbeißen und nicht irgendwie ja, den Schmerz auch ins Gehirn kommen lassen, weil in den Beinen war er schon ganz lange. Also das war eine krasse Erfahrung und ich bin extrem stolz auf diesen Sieg. Ja, das ist für viele vielleicht overrated, aber das war eine geile Team-Performance.
Wie steht ihr denn eigentlich zum Thema Gravel? Es geht ja auf der Velo das Gerücht rum, dass vielleicht von Lion Bikes auch mal ein Gravel-Bike kommen könnte. Ist das nur ein Gerücht, was man sich hier auf den Straßen erzählt oder ist da ein bisschen was dran?
Also erstmal kann ich den Hype um Gravel komplett verstehen. Also ich habe nach meiner Karriere auch komplett Gravel für mich entdeckt, einfach weil ich es mega finde, direkt in der Natur unterwegs zu sein. Ich meine, als Radfahrer ist man ja sowieso mehrheitlich so schon draußen unterwegs, natürlich auch irgendwo in der Natur, aber man ist ein Stück weit natürlich immer trotzdem im Stadtverkehr oder Straßenverkehr so ein Stück weit gefangen und so gerade auch als Radprofi hast du natürlich auch alle Meter so im Umkreis von 50 Kilometer von zu Hause auch schon mal abgefahren, also oder x-mal abgefahren. Das Gravelbike gibt dir natürlich die Möglichkeit, dein Gebiet zu Hause nochmal aus einem ganz neuen Blickwinkel auch zu erfahren. Und das ist schon ganz, ganz toll. Also wenn ich dann manche Strecken mir bei Strava oder Komoot runterziehe und dann da lang fahre und dann komme ich auf einmal an eine Straße, dann sage ich, hier bist du, cool, hier bist du schon 50 Mal lang gefahren mit dem Straßenrad. Aber ja, den Wald da 3 Meter rechts neben dir, den hast du noch nie erkundet. Und das kannst du natürlich jetzt mit dem Gravel. Und wenn du Lust hast, gehst du gerade mit dem Gravel auf die Straße und fährst vielleicht 3 km/h langsamer im Schnitt, aber kannst genauso auf der Straße unterwegs sein. Also ich finde es einfach einen tollen Mix und diese Naturverbundenheit, das ist ein ganz großer Pluspunkt für mich, aus meiner Sicht für das Gravel. Also ich bin ein ganz großer Fan. Und ja, wir arbeiten, um auf die Frage zurückzukommen, mit Laien an einem, zumindest erstmal an einem Konzept, wie wir auch unsere bestehende Plattform, die Marcel gerade erläutert hat, auch für den Gravel-Einsatz vorzubereiten. Bedingt natürlich auch, dass unser Rad dann auch für Offroad natürlich auch nochmal ein Stück weit auch nochmal fit gemacht wird. Das heißt also, der Rahmen muss natürlich nochmal stabiler sein. Man muss natürlich auch davon ausgehen, dass er dann auch mal wirklich dann über kleinere Abhänge oder Wurzeln oder wie auch immer natürlich gejagt wird. Dafür ist es dann ja am Ende auch da und da wollen wir natürlich auch zu 100% sicher sein, dass dieser Rahmen natürlich auch hält. Und das ist im Offroad-Bereich, sind das dann nochmal andere Anforderungen jetzt als eher im urbanen Verkehr. Das sind so mehrere Bausteine, die wir jetzt einfach da beachten müssen. Man wird aber sicherlich das erste Konzept so gegen Ende des Jahres mal sehen können und dann werden wir vielleicht hoffentlich auch vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren dann auch das Gravelbike auf die Straße bringen.
Marcel, wie stehst du zum Graveln? Ist das auch eine Leidenschaft? Fährst du?
Ja, ich finde es geil. Ich habe nur viel zu wenig Zeit für Fahrradfahren im Allgemeinen, aktuell so. Ich habe in den letzten Jahren viel auch so Bikepacking versucht zu machen, auch mal mit den Kindern zum Beispiel zu Hause, waren wir letztes Jahr im Mai, sind wir da bei uns in Holland einfach mal 20 Kilometer zum nächsten Camping gefahren, ich habe die ganze Kiste vollgepackt, das Fahrrad und das fanden die Kinder auch mega cool, dann da gezeltet und am nächsten Tag wieder zurück, das geht also auch und was Toni auch sagt, so das Entdecken, also auch nächstes Umfeld oder mal ein anderes Land und da so diesen langsamen Speed mitnehmen von einem Gravelrad, das ist schon ein Eye-Opener. So, da kommen auch viel mehr mit Leuten in Kontakt, das ist geil.
Wo kann man eure Fahrräder hier in Berlin und Umkreis bald kaufen?
Aktuell in Königs Wusterhausen bei unserem Fachhandelspartner Fahrrad Ranzinger. Und wir wollen natürlich auch nochmal in die Stadt selber reingucken, da haben wir super Gespräche, viele Leute jetzt hier auch schon kennengelernt, also das wird noch wachsen und wer interessiert ist, gerne die Händlersuche auf unserer Website gerne mal ausprobieren, lion-bikes.com.
Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg mit eurem Konzept, diesen Kinderfahrrädern, die sehen wirklich toll aus, schaut sie euch an, sie sind da hinten im Familienbereich, im Kids-Bereich und die beiden sind sowieso ultra sympathisch und da könnt ihr nochmal mit denen ein bisschen plauschen. Also vielen Dank und viel Spaß euch noch.
Vielen Dank.
Danke euch, ja.
Also die beiden müssen wir auf jeden Fall noch mal einladen und noch über ganz andere Sachen sprechen. Ja. Es macht so eine Freude, mit Marcel Kittel und Toni Martin zu quatschen über diese ganze Radsportkarriere. Ich könnte da ja wirklich Stunden, tagelang zuhören.
Na, vor allen Dingen, was mich total gefreut hat, ist, dass die Jungs wirklich richtige Sympathieträger sind und wirklich so nett auch erzählen und auch aus ihrem Privatleben und was sie so beschäftigt und sehr emotional, oder? Aber
ja, die sind einfach echt, ne? Die haben einfach Freude bei dem, was sie tun. Das ist dann eben so diese Nachbereitung ihrer Karriere und dann eben auch dieses neue Projekt mit den Kinderfahrrädern von Lion Bikes. Schaut euch die mal an. Gerade wenn ihr Kinder habt, dann habt ihr da vielleicht auch einen besonderen Blick für. Die Fahrräder sehen wirklich schick aus. Das ist alles durchdacht und gerade dieses Rücklicht ist ein absoluter Hingucker.
Wie hatte er so schön gesagt, das Fahrrad ist doch das erste große Geschenk, was ein Kind bekommt.
Genau so ist es bei mir auch gewesen. Ich weiß noch, wie heute, da muss ich irgendwie so 5 oder vielleicht 4 Jahre alt gewesen sein. Da hatten wir auf dem Hinterhof so eine große Tanne stehen und ich habe Ostereier gesucht und auf einmal stand da ein Fahrrad. Ich habe das gar nicht für voll genommen, ich dachte nur so, da hat jemand sein Fahrrad vergessen und wollte das ja gar nicht erst anfassen. Und dann haben meine Eltern so gesagt, doch, das ist deins. Und dann habe ich so ein gelb-blaues Fahrrad mit weißen Stützrädern bekommen. Und für alle Menschen, die irgendwie das Fahrrad gern haben, ist ja auch dieses Fahrrad wirklich diese erste große Freiheit, die du als Kind erleben kannst. Ne? Dein Bewegungsradius wird auf einmal riesengroß, gefühlt riesengroß. Und ja, im Erwachsenenalter wird es ja immer größer.
Sehe ich genauso. Wir müssen uns jetzt langsam wieder verabschieden von der Velo am zweiten Tag. Ne?
Ja,
es war wie immer ein Fest,
ein
Fahrradfest, das Fest der Feste in Berlin. Immer wieder schön, die Location, der Hammer, tolle Menschen getroffen. Und dann sagen wir einfach mal, bis zum nächsten Mal, Velo Berlin, oder?
Bis zum nächsten Jahr. Und nächste Woche Freitag gibt es natürlich wieder eine neue Folge Bikers Paradise Podcast, also wieder reinhören.
Stay tuned, bis dann.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.